Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Das verlorene Halbfinale gegen Norwegen, das verlorene Spiel um Platz 3 gegen Frankreich. Das Ende der Handball-WM war bitter für die deutsche Mannschaft, wobei ansonsten die Leistung toll war und die Euphorie groß. Die Bilanz dieser WM, Thema auch in SWR 1 Leute, als Nicole Köster Henning Fritz zu Gast hatte, also den Mann, der als Torhüter maßgeblichen Anteil daran hatte, dass Deutschland vor 12 Jahren, 2007, Handball-Weltmeister wurde.
Ich kann das gut nachvollziehen. Dieser große Traum und diese einmalige Chance, im eigenen Land Weltmeister zu werden beziehungsweise eine Medaille zu gewinnen, dass die Enttäuschung da groß war, das kann ich gut nachvollziehen. Nichtsdestotrotz möchte ich Sie trösten damit, weil Sie haben ein großartiges Turnier gespielt und können sehr stolz sein auf Ihre Leistung.
Und da war ja auch der Bundestrainer ganz besonders stolz, Christian Prokop, der sicherlich auch viel mitgelitten hat dann zum Schluss, aber der stand ja bei der EM sehr in der Kritik. Wie wird er jetzt bewertet?
Ja, deutlich positiver. Entscheidend ist natürlich, ihm wurde ja vorgeworfen, dass die Kommunikation intern mit den Spielern nicht so gut funktioniert hat. Er hat ja Finn Lemke, der bei der Europameisterschaft 2016 herausragend gespielt hat, zu Hause gelassen. Auch das wurde ihm angekreidet.
Die Entscheidung hat man in Frage gestellt.
Genau. So, und entsprechend, wenn man die Kritik bekommt, sich darüber Gedanken zu machen, was war richtig an der Kritik, was weniger, darum geht es, sich zu entwickeln. So, und ich glaube, dass Christian viele Dinge abgestellt hat, die Kommunikation verändert hat und da hat er viele positive Dinge angestoßen. Wir haben trotzdem natürlich noch einige Themen, die verbessert werden müssen.
Zum Beispiel?
Ich glaube, dass die Mannschaft daran arbeiten muss, mit Stresssituationen noch besser umzugehen. Ja, wir hatten eigentlich bis zum Halbfinale keine Situation, wo sie wirklich ein Finalspiel oder Stress hatten. Ja, weder in der Vorrunde, in der Hauptrunde gegen Kroatien hatten sie immer noch mal die zweite Option gegen Spanien. Gegen Spanien stand fest, dass sie Gruppenerster sind. Also das eigentliche, wirklich erste Finale war das Halbfinale. So, und daran müssen sie noch arbeiten, dass sie da in solchen Situationen mit mehr Selbstbewusstsein reingehen und um solche Spiele dann auch, wenn es spitz auf Knopf geht, besser zu bestehen.
Dieses Ergebnis, Platz 4, bedeutet ja auch gleichzeitig etwas, auch für eine Qualifikation für die Olympischen Spiele zum Beispiel. Was hat die Mannschaft damit jetzt erreicht?
Ja, na, das ist, dass sie erstmal sich für die Olympischen Spiele qualifiziert haben, dass sie damit erstmal diese Quali-Spiele nicht antreten müssen, was ja, wenn wir von unserem Zeitplan immer reden, natürlich extrem wichtig ist. Und es kann weiter geplant werden. Ja, das Ziel, was auch vom Verband ausgegeben wurde, Olympiasieger 2020 zu werden, das kann man jetzt gezielt angehen. Und das ist für unseren Handballsport natürlich auch sehr wichtig. Wenn Sie an den Themen arbeiten, die ich angesprochen habe, dann haben Sie da auch gute Möglichkeiten, diesen Olympiasieg zu holen.
Sie haben auch gerade den Zeitplan angesprochen. Das ist ja schon auch wirklich dicht. Also Europameisterschaft, dann Weltmeisterschaft, dann kommen Olympische Spiele dazu. Alle 2 Jahre ist ein Großereignis. Mhm. Ist es zu dicht?
Aus meiner Sicht nicht. Der Spielplan ist so. Ich gehe davon aus, dass sich daran auch nichts ändert. Was wir überlegen können, ist, dass wir die Spiele vielleicht wie im amerikanischen Basketball vielleicht enger legen oder wie wir die Spiele anders takten, sagen wir es mal so, dass wir mehrere Generationen haben für die Spieler, gerade im Sommer. Wir brauchen mehr Urlaub und wir brauchen auch mehr Vorbereitungszeit auf die Saison, dass die Spieler einfach physisch und auch mannschaftstaktisch besser auf die Saison vorbereitet werden, um dann vielleicht einen möglichen Spielrhythmus aller 2 Tage auch umsetzen zu können.
Leute der Woche mit Henning Fritz. Fritz war in seiner Zeit einer der weltbesten Handballtorhüter, Welt- und Europameister, Welthandballer, zigmal deutscher Meister mit dem SC Magdeburg und dem THW Kiel. Henning Fritz ist heute Sport- und Spielerberater, also hat ihn Nicole Köster auch gefragt, was er von Uwe Gernsheimers Rückkehr zu den Rhein-Neckar-Löwen hält.
Dass er den Weg zurück nach Mannheim gehen würde, das war für mich gefühlt irgendwo klar, dass der verlorene Sohn, wenn man das so sagen kann, wieder nach Hause kommt. Deswegen die Entscheidung von seiner Seite und auch vom Verein absolut nachvollziehbar. Und er wird sich natürlich jetzt schon auch orientieren, was nach der Handballkarriere entsprechend wo sein Weg lang geht.
Es wird ja ganz viel orakelt und es gibt dann auch Vergleiche, gerade bei Gernsheimer im Vergleich mit einem Fußballer zu Michael Ballack, wo man auch sagte, ja, auch begnadeter Spieler, langjähriger Kapitän der Nationalmannschaft, aber er blieb ohne großen Titel. Wollen Sie mal orakeln? Wie sind die Chancen und Aussichten dabei, Gänzer?
Naja, er hat ja noch die Möglichkeit, mit Paris die Champions League zu gewinnen. Also da noch einen großen
Im
Titel.
Im Mai das Finale.
Genau. Und in Köln dann auch wieder das Final Four. Und er hat natürlich im nächsten Jahr auf der einen Seite die Europameisterschaft, die ansteht, und dann auch die Olympiade, die der Verband sich ja auf die Brust geschrieben hat, den man gewinnen möchte. Also da gibt es schon noch einige Gelegenheiten, großen Titel mitzunehmen.
Was würden Sie ihm denn jetzt aus Sportberatersicht, der Sie ja gerade aktuell auch sind, was würden Sie ihm raten?
Naja, er kommt jetzt einfach in ein Alter, wo er auch mit seinen Ressourcen haushalten muss. Da komme ich wieder auf mein Thema Regeneration, das noch etwas bewusster anzugehen, um die Ressourcen entsprechend zu schonen und damit gezielt anzugehen. Ich glaube, das, was privat und seine Zukunft angeht, ich glaube, da ist er sehr gut beraten und auf einem sehr guten Weg. Mein Wunsch wäre, wir haben Titel angesprochen, so lange wie möglich auf diesem hohen Niveau zu spielen. Denn seine Kunst, das Handgelenk so extrem zu verdrehen, ist ja auch eine Form der Kreativität. Und dass diese Kreativität so lange wie möglich anhält, da muss er einfach seine Ressourcen schonen. Und wenn er das Thema frühzeitig angeht, sehe ich gute Möglichkeiten, dass sein Handballalter sich schön nach hinten bewegt.
Wie alt kann man werden im Handball?
Im Handball kann man ziemlich alt werden. Also die Torhüter, die Top-Torhüter jetzt auch während der WM, die waren sogar über 40. Als Feldspieler, wenn du keine großen Verletzungen hast, geht es Richtung Ende 30. Gudjon Valur Sigurdsson, der jetzt mit Uwe Tausch, der ja nach Paris geht, ist um die 40. Also ich glaube 39, 40, und man sieht, wenn du dich fit hältst, der sehr auch auf Athletik Wert legt, kann man bis 40 Handball spielen. Da sehe ich bei Uwe auch gute Möglichkeiten.
Und trotzdem, wenn man jetzt nochmal auf die Herausforderungen schaut, von so einem großen Verein wie in Paris dann zurückzukehren in die Heimat. Das Geld wurde jetzt nicht angesprochen in den Bereichen, aber natürlich muss er auch da Abstriche machen. Welche Herausforderungen stecken da jetzt für ihn auch persönlich noch drin?
Also die wirtschaftlichen Abstriche sind mit Sicherheit auf einem sehr hohen Niveau, von dem wir reden. Aber ich denke einfach, dass er das für sich als eine Lebenserfahrung sieht, sich einfach nochmal persönlich auch weiterzuentwickeln in einem fremden Umfeld. Das ist natürlich in Paris sehr gut möglich. Jetzt zurückzukommen, ja, einfach in die Heimat. Und der Verein ist ja auch so gut aufgestellt, dass sie alle Titel gewinnen können, ob national oder international. Und da sehe ich einfach gute Möglichkeiten für ihn, den Handballsport und auch den Schwung mit dieser WM hier nochmal weiter auszubauen.
Sie hören SWR1 Baden-Württemberg mit Leute der Woche am Sonntagvormittag. Antje Boetius ist eine unfassbar vielbeschäftigte Frau. Sie ist Meeresbiologin und Tiefseeforscherin. Sie hat eine Professur in Bremen und sie leitet in Bremerhaven das renommierte Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. Als Antje Boetius in dieser Woche bei uns war, ging es auch um ihren spektakulärsten Tauchgang im östlichen Mittelmeer. Sie ging dort runter auf 3400 Meter Tiefe.
Das war ja mein erster Tauchgang, auch gleich der tiefste. Und alleine dieses Gefühl, so abzusinken und sich dessen bewusst zu werden, dass ich jetzt damit zu den wenigen Menschen gehöre. Es sind ja weniger Menschen in der Tiefsee unterwegs gewesen als im All. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich gehörte dann also zu den wenigen, die mal mit eigenen Augen dieses Gefühl, in diese fremde Welt abzutauchen, da reinzuschauen. Das war für mich spektakulär, dass ich eben zu diesen Leuten gehöre.
Ja, klar ist, da unten sieht man erstmal überhaupt gar nichts. Aber vermutlich hatten Sie Scheinwerfer, genau, die dann was alles ausgeleuchtet haben?
Na, die Piloten haben erstmal mir diese Freude bereitet, ohne Scheinwerfer abzutauchen, sodass man eben die Biolumineszenz sehen kann, das Selbstleuchten der Tiefseelebewesen, das wirklich toll war. Heute weiß ich natürlich, im Mittelmeer ist es wesentlich dünner als in anderen Meeren. Aber dieses Gefühl, in der perfekten Dunkelheit unterwegs zu sein und dann diese Signale, die Kommunikationssignale der Kraken und Quallen und Fischchen sehen zu dürfen und dann unten anzukommen in so einer Welt, wo man also die Salzseen, das muss man, da ist man im Wasser und man sieht Wasser im Wasser, also ganz tolle Phänomene, war ganz toll.
Geht damit einher auch ein Gefühl von wie mächtig und wie stark ist die Natur und wie klein ist letztlich der Mensch?
Ja, es geht damit so dieses Gefühl, bei mir war es eher dieses Gefühl, so in den Bauch der Erde vorzudringen, so ein bisschen das Jules Verne-Gefühl zum Mittelpunkt der Erde oder 20.000 Meilen unter Meer, das waren ja meine Lieblingskinderbücher, aber so als Mensch da drinnen zu sein, fand ich wundervoll und magisch und gleichzeitig aber habe ich natürlich auch meinen Forschungsauftrag erfüllt und das war toll, dieses brennende Interesse und diese Neugierde zu spüren und ich war so enttäuscht, als es dann wieder nach oben ging, nach ein paar Stunden, ich hätte da Wochen unten bleiben können.
3.400 100 Meter ist eine gewaltige Tiefe, aber im Vergleich zu dem, was der Marianengraben bereithält, gar nichts.
Fast
11.000 Meter.
Genau, genau.
War da schon mal jemand unten?
Ja, da waren jetzt 3 Menschen schon unten. Also zuerst waren ja Picard und Don Walsh unten. Don Walsh habe ich auch vor 2 Jahren persönlich kennengelernt. Der lebt und hat mir auch von seinem Tauchgang damals berichtet und in ähnlichen Gefühlen beschrieben, wie ich sie auch habe beim Tauchen. Und dann hat vor einigen Jahren noch James Cameron, der berühmte Regisseur, einen Ein-Mann-Tauchgang gemacht. Er war als erster und einziger Mensch allein in einem U-Boot ganz unten im Marianengraben.
Das klingt nach ziemlich gefährlich.
Ja, also in der Forschung könnten wir nicht solche Ein-Mann-U-Boote benutzen. Er hat das gemacht, es waren aber vorher Tests gemacht worden und es hat sich gezeigt, dass das U-Boot ihn da sicher runter und hoch gebracht hat. Viel Proben konnte er nicht nehmen. Da hat auch was dann nicht funktioniert mit dem Greifarm, da hat er Angst gekriegt und ist wieder aufgetaucht. Und ja, aber es ist toll, dass zumindest 3 Menschen mal da unten gewesen sind.
Jutta Almendinger ist eine der führenden deutschen Soziologinnen. Sie war Professorin in München, sie war Leiterin des Instituts für Arbeitsmarktforschung in Nürnberg und jetzt ist sie die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin. Am Freitag war Frau Almendinger bei uns und Nicole Köster hat sie auch gefragt, in welche Richtung sich unsere hochkomplexe Gesellschaft entwickeln wird.
Also ich hatte ja eben schon die Baupolitik erwähnt, dass immer mehr, wie wir zeigen können, Junge unter Jungen, Alte unter Alten oder Ältere unter Älteren leben, Reiche unter Reichen, Arme unter Armen, Personen mit Bildung und ohne Bildung getrennt voneinander leben. Und das hat einen Einfluss darauf, wer in den Vereinen der jeweiligen Stadtteile ist und wer auch in den Schulen ist. Und das ist eine sehr bedrohliche Entwicklung. Das geht aber sehr viel weiter als jetzt die Wohnungspolitik. Ein anderes gutes Beispiel ist der Arbeitsmarkt mit sehr vielen Beschäftigungsverhältnissen, die jetzt überhaupt nicht mehr an den Betrieb gebunden sind und wo die Arbeit auch als Ort der Begegnung, des Treffens von Personen, die andere Hintergründe haben, andere familiäre Verhältnisse haben, kaputt gehen. Die Gewerkschaften gehen massiv zurück und da müsste man doch auch fordern, dass das wieder einen höheren Stellenwert erreicht. Das ist im Übrigen auch eine der ganz zentralen Ergebnisse dieser Vermächtnisstudie, dass die Leute sagen, die Erwerbstätigkeit ist mir wichtig. Dann dachte ich schon, na ja, also das kann jetzt ja nicht so eine große Überraschung sein. Aber es ist nicht maßgeblich das Geld, weil wenn ich dann frage, wären Sie auch erwerbstätig, wollten Sie es auch sein, wenn Sie das Geld gar nicht bräuchten, dann sagen 70% ja, auch dann, weil ich andere Leute treffe, so wie ich heute das Vergnügen habe, Sie zu treffen.
Das ist ja bei den Streiks inzwischen auch schon so, dass nicht nur um mehr Geld gestreikt wird, sondern auch um mehr Lebenszeit. Aber dieses Beispiel, was Sie gerade nennen, es geht ja mehr in Richtung Homeoffice. Sie sagen aber, gerade die Begegnung am Arbeitsplatz ist so wichtig. Also wie kann man da Trends brechen und darauf aufmerksam machen?
Homeoffice ist für bestimmte Zeiten gut, der Vereinbarkeit von Arbeit und Pflege, Arbeit und Kindern. Aber mir vorzustellen, nur im Homeoffice zu sein, und deshalb gibt es solche Regelungen auch am Wissenschaftszentrum nicht, die können das gerne mal einen Tag machen, vielleicht auch 2, alles, was darüber hinausgeht, nimmt mir ehrlicherweise auch kreative Kräfte des Zusammengehens. Es nimmt mir die Bereitschaft, wenn jemand länger krank ist oder Elternzeit nimmt, dafür auch einzuspringen. Also es nimmt Solidarität. Und von daher muss man damit, wie auch mit Crowdworkern und anderen jetzt in der neuen digitalen Gesellschaft stehenden Arbeitsformen, vorsichtig umgehen und immer sich die nicht gewünschten Nebenwirkungen mit anschauen.
Da werden noch ganz viele Herausforderungen natürlich kommen, auch im Wandel des Arbeitsmarktes. Wenn Sie jetzt nochmal auf die Wünsche gucken und auf die Hoffnungen auch dieser neuen Generation und der nächsten Generation, was ist da ganz besonders? Was haben Sie in der Vermächtnisstudie ausmachen können?
Das Allerwichtigste ist für die Menschen tatsächlich, neben dem familiären, einen zweiten Bereich zu haben, wo sie sich zeigen können, wo sie sich entwickeln können, wo sie den Eindruck haben, hier kann ich mich auch irgendwo reiben. Hier habe ich einen zweiten Platz, ein Stück eigenes Leben, wie es Elisabeth Begernsheim ausgedrückt hat.
SWR1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit Nicole Köster und mit einem Mann, der uns von Tübingen aus unsere Medienwelt erklärt. Der Medienwissenschaftler Professor Bernhard Pörksen analysiert die verschiedenen Erregungsmuster unseres digitalen Zeitalters und plädiert für einen klugen Umgang mit einer immer größer und immer undurchschaubarer werdenden Zahl an tatsächlichen oder vermeintlichen Informationen.
Im Grunde genommen gilt in Zeiten umherwirbelnder Fake News, wir müssen medienmündig werden als Gesellschaft. Und das ist eine ganz dringende Aufgabe. In den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ist das Umweltbewusstsein entstanden als Reaktion auf die Ausplünderung des Planeten. Jetzt haben wir eine Phase, in der wir eine Verschmutzung der öffentlichen Außenwelt beobachten können, durch Hasskommunikation, durch Fake News, durch Desinformation. Und darauf zu reagieren, eben auch in den Schulen, in den Bildungsanstalten, auch in den Universitäten, darauf kommt es mir an.
Fordern Sie nicht etwas, was es schon längst gibt, wenn man mal draufschaut? Das Kultusministerium auf seiner Internetseite schreibt, mit den Bildungsplänen 2016 wurde die Medienbildung in Baden-Württemberg als eine von 6 übergeordneten Leitperspektiven verbindlich eingeführt. Und da gibt es dann fächerintegrativ 8 Kompetenzbereiche. Was fehlt Ihnen denn noch?
Na, mir fehlt eine konkrete Wertebindung und wirklich ein systematischer Ort.
Steckt die da nicht drin?
Nein, aus meiner Sicht nicht, um diese Medienmündigkeit zu trainieren. Worum geht es? Im gewissen Sinne gilt, heute ist jeder zum Sender geworden. Jeder ist medienmächtig geworden, aber noch nicht medienmündig. Im Grunde genommen geht es darum, dass die Grundfragen des guten Journalismus, nämlich was ist glaubwürdige, relevante, überhaupt veröffentlichungsreife Information, dass diese Grundfragen des guten Journalismus zu einem Element der Allgemeinbildung werden.
Müssen Sie sich nicht in den Unterricht erstmal setzen und gucken, ob das, was Sie fordern, nicht auch schon gegeben ist, um es überhaupt beurteilen zu können?
Natürlich lese ich die Bildungspläne, natürlich diskutiere ich mit Leuten aus den Ministerien, natürlich bin ich auch im Unterricht nächste Woche von Schülern eingeladen, die mein Buch über die große Gereiztheit gelesen haben und genau mit mir darüber diskutieren wollen. Also ich gucke mir das sehr genau an. Aber auf der anderen Seite muss man doch sagen, wir diskutieren, wenn wir über Medienbildung reden, viel zu diffus, viel zu allgemein, viel zu technokratisch. Über besseres WLAN, funktionierende Whiteboards, Tablets für alle. Da bin ich überhaupt nicht dagegen. Aber wir müssen im Grunde genommen in einer anderen Schärfe, und davon bin ich zutiefst überzeugt, werteorientiert über die anstehende Medienrevolution sprechen. Die hat etwas Fantastisches. Jeder kann senden, jeder hat eine Stimme. Wunderbar. Aber was sendet er? Was ist ein sinnvolles Argument? Wie unterscheidet man Fake News von seriösen Nachrichten? Was ist überhaupt eine glaubwürdige Quelle? Das muss tatsächlich neu gelehrt und neu gelernt werden.
Aber so scheint es ja auch hier im Bildungsplan drin zu stehen. Das ist jetzt nichts von den Diskussionen, die Sie genannt haben über WLAN und so weiter drin, sondern hier gibt es ja ganz klare, auch konkrete Inhalte.
Da gibt es konkrete Inhalte, aber mir ist die gesamte Anlage der Bildungspläne, unabhängig auch von der Situation in Baden-Württemberg, viel zu diffus. Wenn wir uns angucken, und da gibt es aktuelle Studien dazu, was wissen überhaupt Lehramtsstudierende über die laufende Medienrevolution? Welche Zeitungen lesen sie? Wie schätzen sie Informationen ein? Wie ist Ihre Quellenkenntnis und Ihr Quellenbewusstsein? Dann sehen Sie, dass hier noch ganz viel an Medienbildung fehlt.
Bernhard Pörksen ist Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. 2008 wurde er zum Professor des Jahres gewählt. Heute kämpft er sich mit seinen Mitarbeitern und mit seinen Studierenden durch ein Mediendickicht und einen Internetdschungel, in dem jeder von sich behaupten kann, im alleinigen und absoluten Besitz der Wahrheit zu sein. Also fordert Pörksen, wie er Nicole Köster in Leute sagte, in der Schule das Fach Medienerziehung.
Eine Stunde sähe so aus, dass wir uns Fake News Beispiele anschauen würden und seriöse Medien anschauen würden, dass wir vergleichen würden, was ist stimmt, was stimmt nicht, wie kann man das recherchieren, wie kann man eine Bildfälschung erkennen, wie eine Videofälschung entdecken. Damit würden wir uns beschäftigen. Das wäre so eine klassische Übung. Eine zweite wäre das Element der Medienpraxis. Das heißt, man würde selbst das öffentliche Sprechen üben, die Kunst der Rede, sich damit auseinandersetzen, was ist ein sinnvolles Argument und was nicht und wie funktioniert ein guter, respektvoller, einigermaßen respektvoller Streit eigentlich. Ein weiteres Element, man würde die unterschiedlichen Medienberufe und auch Stadien der Medienentwicklung kennenlernen. Was sind Medien eigentlich? Wie funktionieren sie als Werkzeuge der Welterkenntnis? All dies.
Und sportlich für 45 Minuten, das kriegen Sie da gar nicht alles rein. Aber was so wichtig ist, um das auch zu erklären, könnten Sie denn als Lehrkraft dann einen Algorithmus erklären?
Na, das müsste man natürlich können. Also was ist ein Algorithmus? Eine mathematische Entscheidungsprozedur, die unsere Informationsströme reguliert. Und wir haben den Facebook-Algorithmus, im Grunde genommen der mächtigste Algorithmus der Welt, weil er Informationsströme zusammenfließen lässt oder auch nicht. Das ist das Geheimrezept der Wirklichkeitsproduktion und Konstruktion, das nur Facebook kennt. Und auch darüber gilt es natürlich, sich überhaupt erst einmal klar zu werden.
Weil Algorithmen Wahlen bestimmen können. Und wenn Sie jetzt auf die Lehrkräfte bei uns im Land schauen und sich mit denen unterhalten, sind die in der Lage, all das, was sie einfordern, auch zu unterrichten?
Also das Interessante ist für mich, wenn ich mit Lehrern spreche, es gibt ein ganz hohes Problembewusstsein. Man weiß, da muss etwas getan werden. Aber es braucht eigentlich den systematischen Ort, die große Bildungsanstrengung. Und die sehe ich noch nicht. Und wenn ich noch einen Satz sagen darf zu meiner Bildungsvision. Ich stelle mir das im Grunde genommen so vor. In den Maximen, in den Prinzipien des guten Journalismus ist eine Ethik für die Allgemeinbildung angelegt. Das finde ich so interessant und das versuche ich in diesem Buch zu entfalten. Was macht ein guter Journalist? Er prüft seine Informationen erst ganz genau. Er sagt, prüfe erst, publiziere später.
Ja, jetzt haben wir aber Fälle erlebt, wo das leider nicht der Fall
ist. Absolut, das gibt ganz viel schlechten Journalismus. Er analysiert seine Quellen, er versucht seinen eigenen Vorurteilen nicht auf den Leim zu gehen. Er geht nach dem Prinzip vor, höre immer auch die andere Seite. Ein total tolles Prinzip, gerade in Zeiten, in denen die Verständigungsorientierung der Gesellschaft bedroht scheint. Also das heißt, in den Prinzipien des guten Journalismus, wissend, dass es auch viel schlechten Journalismus gibt, ist eine Ethik für die Allgemeinbildung angelegt. Und das hat mich fasziniert auf dem Weg zu diesem Buch.
Sport und Bewegung, Ernährung und Gesundheit. Um diese Themen kreist das berufliche Leben von Professor Ingo Frohböse. Frohböse arbeitet als Sportwissenschaftler an der Sporthochschule in Köln und er hat sich vereinfacht gesagt zum Ziel gesetzt, Menschen wieder in die Lage zu versetzen, ein halbwegs gesundes Leben zu führen.
In unserem Alltag machen wir natürlich auch immer Höchstleistung. Im Sport allerdings planen wir Regenerationszeiten ein, Pausen ein. Wir würden doch niemals zum Beispiel sagen, spiel doch morgen nochmal nach einem Vorabend. Ja. Aber im Berufsleben tun wir das. Das heißt, meine provokante Äußerung, wir haben kein Belastungsproblem, wir haben ein Regenerationsproblem, weil wir nicht wissen, wie es geht.
Weil wir davon ausgehen, der Körper muss sich regenerieren, aber der Geist, der ja dann bei bestimmten Tätigkeiten zumindest beansprucht wird, der sollte rund um die Uhr funktionieren.
Ja, und das geht eben schief. Und ich gebe mal ein Beispiel. Wenn wir zum Beispiel schlafen, die wichtigste Regenerationszeit des Tages, wenn wir mal von 8 Stunden Schlaf ausgehen, dann dienen in der Regel die ersten 4 Stunden der körperlichen Regeneration und die zweiten 4 Stunden immer der geistigen Regeneration. Wenn ich aber jetzt nur 6 Stunden schlafe, habe ich meinen Körper erholt, meinen Geist aber immer nicht. Das heißt also, wenn ich das Tag ein, Tag ausmache, fehlt mir Regenerationszeit für meinen Geist und das mündet irgendwann in einem Ausbrennen.
Ist das so gesichert? Ich meine, es gibt doch Leute, die sagen, ich brauche sowieso nur 4 Stunden oder 5 oder 6.
Das geht schief. Also es gibt natürlich genetisch bedingt 2-3 Menschen in unserer Gesellschaft, 1-2% Politiker möglicherweise, die können das. In der Regel brauchen wir etwa zwischen 7 und 8 Stunden Schlaf, um beide Regenerationsphasen Körper und Geist abzuschließen.
Kann man sich zum Schlafen zwingen oder muss man entsprechende Mittel dazu einnehmen?
Nein, ich glaube, es braucht Rituale. Zwingen ist der falsche Begriff. Man muss es ritualisieren. Wobei wir nicht wissen, Babys und Senioren schlafen ja zum Beispiel arrhythmisch. Immer mal wieder. Ob der monophasische Schlaf, wie wir es so gesellschaftlich machen, der bessere ist, oder der polyphasische Schlaf. Da kann man auch wunderbar was erreichen. Man muss insgesamt nur auf diese 7 bis 8 Stunden kommen.
Und wenn man sich einfach sozusagen sich selbst überlässt und wenn der Körper einem signalisiert, schlafen?
Ja, dann soll ich nicht irgendwo vom Fernseher vor einer blöden Talkshow hängen bleiben und versuche mich krampfhaft wach zu halten. Es lohnt sich nicht. Achte besser auf dich selber.
Was die Tabletten angeht, das ist ein aktuelles Buchprojekt von Ihnen, herauszufinden, in welchen Bereichen man auch auf Tabletten und Medikamente verzichten kann.
Ja, wenn ich mal überlege, dass mittlerweile rein theoretisch, statistisch jeder von uns ein Blutdruckmittel nimmt. Ja, jeder Deutsche. 300% Steigerung in den letzten 10 Jahren, da läuft doch da was schief. Wir haben eine Diabetes-Epidemie, wo alle irgendwie am Diabetes-Medikament hängen und. Da ist der Lebensstil für mich viel entscheidender, ein Korrektiv darzustellen. Denn wer möchte schon mit 20 oder 30 an der Pille hängen? Ich nicht.
Dazu kommt ja, Medikamente haben Nebenwirkungen. Wenn man ganz verschiedene Medikamente nimmt, dann kreuzt sich das ja und beeinflusst sich ja gegenseitig.
Das sagt man leider nicht öffentlich, aber 35.000 Menschen sterben jedes Jahr an der Tablettenvergiftung, weil natürlich die Kombinationen von diesen Medikamenten oft nicht ausreichend erprobt sind, wie überhaupt viele Medikamente gar nicht richtig erprobt worden sind.
Warum ist das dann nicht längst ein neues ärztliches Spezialgebiet geworden?
Ja, gute Frage. Uns fehlen zum Beispiel die Geriater in Deutschland. Es gibt 4 geriatrische Lehrstühle in Deutschland, mehr nicht. Das muss man sich überlegen. Ich weiß auch warum. Weil die Spezialdisziplinen das hemmen. Weil natürlich der Generalist, wie ein Geriater sein müsste, letztendlich dann ihnen die Fründe vom Brot nehmen würde.
Handgestoppte 10,4 Sekunden über 100 Meter, das ist die Bestmarke des Sprinters Ingo Frohböse. Und damit war er immerhin Anfang der 80er Jahre deutscher Vizemeister. Das ist lange her, aber Ingo Frohböse, längst ein renommierter Sportwissenschaftler, hat sich Fitness und Gewicht erhalten.
Ich bin 1,80 groß, habe 72 Kilo.
Idealgewicht?
Ja, würde ich so sagen.
Körperfettanteil wie
9%.
Extrem wenig. Wie kriegen Sie das hin?
Oma hat mir natürlich einiges mitgegeben, ist schon klar. Oma war ganz, ganz gut dafür verantwortlich. Aber auf der anderen Seite weiß ich natürlich, wie es geht. Ich weiß, wie ich die Balance finde von Kalorienverbrauch und Kalorienaufnahme und treibe natürlich Sport.
Und wie machen Sie das mit dieser Balance?
Ja, indem ich natürlich sehr auf mich achte. Ich höre auf meinen Körper, das muss ich wirklich sagen. Und ich esse auch gerne und gut. Ja. Allerdings, wenn ich das getan habe, weiß ich auch, dass ich Pausen brauche dafür. Und ich reguliere es wirklich, weil ich balanciere es aus. Wie gesagt, ich treibe 6-mal pro Woche Sport. Für viele sicherlich unheimlich viel.
Was machen Sie da?
In der Regel gehe ich laufen ein Stündchen.
Und joggen oder schnell gehen? Oder
nee, joggen in der Regel. Ja. Joggen mache ich. Und wenn ich wirklich keine Zeit habe, wirklich jetzt zu laufen, dann gehe ich spazieren beispielsweise, um stramm spazieren. Auch das hilft mir dann.
Okay, es gibt Menschen, die das mit der Balance nicht so hinkriegen und ihrer Meinung nach zu viele Pfunde und Kilos mit sich rumtragen und dann die ein oder andere oder wie viele Diäten auch immer ausprobieren. Mit welchem Ergebnis?
Wir wissen, dass statistisch betrachtet die Diäten im Schnitt 1,3 Kilogramm mehr Gewicht bringen. Das heißt, die meisten nehmen zu nach Diäten. Warum? Weil Diäten in der Regel mit starkem Hungern einhergehen. Der Körper wird unterversorgt, er fällt in eine Hungersnot und wenn ich dann wieder normal esse, kennen die meisten, schlägt der Jojo-Effekt zu. Das Ergebnis also der Diät ist 1,3 Kilo mehr auf der Waage.
Würden Sie sagen, alle Diäten sind gleich schlecht oder gibt es gute oder bessere und welche, die Sie als nicht so gut oder gar schlecht einordnen oder einqualifizieren würden?
Also ich würde sagen, grundsätzlich sind Diäten schlecht, sofern sie immer mit einem kalorischen Defizit einhergehen. Der Körper braucht mindestens eine Beanspruchung bezogen auf die Kalorien, so insofern, als dass er seine wesentlichen Funktionen, Leber arbeitet, Herz arbeitet, 36,6 Grad erfüllen kann. Und das kann man nicht mit 1000 Kilokalorien. Das heißt, also ich brauche die meiste Energie eben für meine Grundversorgung. Und da liegen die meisten Diäten drunter und deswegen sind sie alle schlecht.
Bedeutet, Unterversorgung hat massive Auswirkungen auf Stoffwechsel, auf das Immunsystem, vielleicht sogar auf das Erbgut?
Ja, wir wissen ja, es gibt ja eine neue Forschungsdisziplin, Epigenetik beispielsweise. Ein Beispiel, wenn Mutter in der Schwangerschaft zu wenig isst, Konsequenz ist, dass das Kind unterversorgt wird und irgendwann bekommt es Adipositas, weil der Körper komplett anders darauf reagieren muss natürlich, er muss mehr bunkern. Das heißt, Mutter stellt die Gene des Kindes auf adipös um, heißt also, man kann die Gene verstärken. Stellen. Das heißt also letztendlich Epigenetik, Lebensstil, sowohl der Eltern als auch mein eigener, stellen und knipsen Gene an oder aus.
Kann man da in seinem Lebensalltag gegensteuern?
Ja, natürlich, ich kann heute damit beginnen, mit einem vernünftigen, gesunden, ausgewogenen Leben, Ernährung insbesondere, den Körper mit allen Vitalstoffen und Nährstoffen zu versorgen, nicht überversorgen mit Energie und vor allem die Qualität in den Mittelpunkt stellen, dann kann ich auch wieder dagegen regulieren.
Eins gehört. SWR 1.